Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens und als solche will ich das Wenige, was ich kann, für mein Volk tun. Vor allem als Sohn eines Mannes, der im Kosovo geboren ist. Und deshalb sage ich, Kosovo ist unser Heim, unsere Festung, das Zentrum für die wichtigsten historischen Ereignisse unseres Landes.
Das sagte der serbische Tennisstar Novak Djokovic bei den French Open Ende Mai und verteidigte damit den Spruch, den er auf die Linse einer Fernsehkamera geschrieben hat, nämlich Kosovo ist das Herz Serbiens. Er sprach damit den militanten Serben aus dem Herzen, die zu dem Zeitpunkt im Norden des Kosovo gegen die dort neu gewählten Bürgermeister vorgingen. Ihr Grund? Diese Bürgermeister waren ethnische Albaner. Wer sind diese Serben im Norden Kosovos und warum boykottieren sie mit so viel Gewalt jegliche Strukturen, die die Regierung in Pristina schaffen will? Ich bin Margarete Wohlan und ich begleite die Situation im Kosovo schon länger. Deshalb war ich vorsichtig optimistisch, als im Februar die Rede war von einer Normalisierung der Beziehungen zwischen Kosovo und Serbien, was wiederum für den Norden des Kosovo Gutes verhieß. War das nur Wunschdenken? Unser Korrespondent Oliver Schosch hat einen jungen Serben im Nordkosovo zu den Protesten begleitet. Er hat aber auch Serben getroffen, die das Verhalten ihrer politischen Anführer kritisch sehen.
Die Krawalle beginnen am 26. Mai, Freitag vor Pfingsten. In Svečan, einer 16.000 Einwohnergemeinde im Norden des Kosovo, soll an diesem Tag ein Bürgermeister ins Rathaus einziehen. Das sorgt für Ärger, denn der Mann ist Kosovo-Albaner in einer überwiegend serbischen Gemeinde. Bei seiner Wahl im April gab es eine Wahlbeteiligung von nur 3%, denn die Serben hatten die Wahl boykottiert. Der frühere serbische Bürgermeister war aus Protest gegen die kosovarische Regierung in Pristina zurückgetreten, wie viele serbische Beamte im Norden des Kosovo. Unter den Demonstranten ist der 31-jährige Aleksandar Arsenijevic, der eine serbische Bürgerinitiative anführt.
Als der neue Bürgermeister kam, der gerade mal mit 120 Stimmen gewählt wurde, waren die Leute aufgebracht. Denn der Bürgermeister hat hier keine Legitimität. Er wollte das Rathaus übernehmen und das war für uns eine Provokation. Unter den Demonstranten waren einige Leute, die in der Gemeinde von Svečan arbeiten und die wollten nicht, dass er sie rauswirft.
Vor der Eingangstreppe des Rathauses stehen etwa 100 Serben, die dem Bürgermeister den Weg versperren wollen. Dann kommen 20 Beamte der Kosovo-Spezialpolizei. Auch diese Polizisten sind im Norden verhasst, denn es sind meistens ethnische Albaner aus dem Süden des Landes. Videoaufnahmen zeigen Schubsereien zwischen Demonstranten und der Polizei. Dann werfen die Demonstranten Gegenstände auf die Sicherheitsbeamten. Flaschen, Blumentöpfe, Mülltonnen. Die Polizisten sprühen mit Tränengas. Ein Foto zeigt Aleksandar Arsenijevic, wie er von Polizisten festgehalten wird. Später postet er einen Videoclip aus einem Krankenhaus. Man sieht ihn mit nassen Haaren und roten, zusammengekniffenen Augen.
Mehrere Dutzend Leute sind verletzt. Mich haben sie herausgezogen und mir Tränengas direkt in die Augen gespritzt. Dann haben sie mich zwischen parkenden Autos geschlagen. Und dann habe ich gehört, wie einer gesagt hat, lass das, hier gibt's eine Kamera.
Die Polizisten schaffen es schließlich, Bürgermeister Ilir Peci Zugang zum Rathaus von Svečan zu verschaffen. Er gibt Journalisten Interviews und wirkt dabei mit der Situation überfordert.
Ich werde hier bleiben und meine Arbeit aufnehmen, soweit es die Umstände zulassen. Ich will der Bürgermeister aller Bürger sein. Ich bekomme Unterstützung von der kosovarischen Regierung in Pristina und brauche da sicherlich noch mehr. Wir werden sehen, inwieweit sie uns unterstützen werden.
Die Lage beruhigt sich kurzzeitig. Aleksandar Arsenijevic postet in den folgenden Tagen Facebook-Videos, wie er durch Svečan läuft, vorbei an Polizisten und gepanzerten Fahrzeugen. Der 31-Jährige sieht aus wie ein konservativer Jungpolitiker. Kurze, zur Seite gegelte Haare, modische Brille mit dickem Rahmen, weinroter Anzug und blaue Krawatte. In einem Clip läuft Arsenijevic zum Eingang des Rathauses von Svečan und diskutiert dort mit albanischen Polizisten. Arsenijevic regt sich auf, dass dass sie die serbische Flagge vom Rathaus entfernt hätten. Er hat selber eine mitgebracht und einen Zettel.
You speak Albanian? You speak English? Yes. Yes. This is Ustav Kosovo.
Das ist die kosovarische Verfassung, Artikel 59, und die besagt, dass man im Kosovo die verschiedenen Fahnen der einzelnen Ethnien aufhängen darf. Hier auf diesen Zetteln sehen Sie Bilder von roten albanischen Flaggen in Mitrovica und in Pristina.
Albanian flags in the Mitrovica, Albanian flags in the Pristina. You are free to stay here, to take video, everything, just do not approach there.
Die Polizisten haben weder Lust auf diese Diskussion noch die serbische Fahne aufzuhängen. Einer der Beamten packt ihn am Arm und führt ihn auf die andere Straßenseite. Der Aktivist Alexander Arsenijevic ist einer von geschätzt rund 100.000 Serben im Kosovo. Im gesamten Land sind die Serben eine Minderheit von etwa 5%. Rund 90% der Bevölkerung sind ethnische Albaner. Etwa die Hälfte der Serben, 50.000, leben im Norden des Kosovo in vier serbischen Gemeinden. Dort sind sie klar die Mehrheit und vor allem dort gibt es auch immer wieder Ärger. Die meisten Serben wollen die Unabhängigkeit des Kosovo nicht akzeptieren. Im Norden sieht man überall an den Wänden Plakate und Graffiti mit der Aufschrift »Kosovo ist Serbien«. Das Gefühl einer kosovarischen Identität hat es nie gegeben, sagt Miodrag Milicevic von der kosovo-serbischen Menschenrechtsorganisation Aktiv in Nordmitrovica.
Nach der Verfassung des Kosovo ist das Land so organisiert, dass die Menschenrechte aller ethnischen Gruppen respektiert werden. In der Realität sieht es aber ganz anders aus. Wir kämpfen für den Gebrauch der serbischen Sprache und für Beschäftigungsquoten im öffentlichen Dienst. Wir haben Probleme, wenn es um Eigentum geht, um Sozial- oder Krankenversicherungen. Die albanische Mehrheitsgesellschaft lässt die Serben außen vor. Wir sind eine gespaltene Gesellschaft.
Nenad Radosavljević ist ein Serbe im Nordkosovo, der da etwas anders tickt, deutlich selbstkritischer. Er ist Rentner und lebt in Leposavic, der nördlichsten Nachbargemeinde von Zvečan. Radosavljević war hier selbst mal Bürgermeister, Anfang der 2000er Jahre. Jetzt betreibt er einen Belgrad-kritischen Lokalfernsehsender in Leposavic. Radosavljević sieht die Verantwortung für die jüngsten Eskalationen im Nordkosovo vor allem beim serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić.
On je od 12. godine apsolutno upravljao.
Vučić regiert seit 2012 in Serbien mit absoluter Macht und er bestimmt auch über unser Schicksal hier im Kosovo. Das alleinige Sagen hat hier die Partei Serbische Liste und das ist eine Struktur von Vučić. Es war die Serbische Liste, die die Beamten im Nordkosovo aufgefordert hat, aus ihren Ämtern zurückzutreten. Sie haben die Bürger aufgefordert, die Neuwahlen der Bürgermeister zu boykottieren und sie haben jetzt die Bürger in die Krawalle hineingetrieben. Vučić könnte den Konflikt jederzeit durch Verhandlungen beenden. Doch jetzt gerade gibt es in Belgrad eine große Protestwelle gegen Vučić und da kann er schön den Fokus auf andere Probleme lenken, auf den Konflikt der Serben im Kosovo. Das läuft im serbischen Fernsehen rauf und runter und das nutzt Vučić, denn seine eigene Situation in Serbien ist gerade gar nicht gut.
Am Pfingstmontag kommt es zu den heftigsten Krawallen in Zvečan. Mit dabei ist wieder der serbische Aktivist Alexander Arsenijevic. Doch nicht unter den Gewalttätern, wie er betont.
Das am Montag war ein Vorfall, bei dem die Bürger ihren ganzen angestauten Frust rausgelassen haben. Leider gab es dabei auch eine Auseinandersetzung mit den NATO-Soldaten der KFOR. Ich habe mich da zurückgezogen. Niemand hier ist stolz, dass 25 NATO-Soldaten verletzt wurden. Das tut uns wirklich leid. Aber es gab auch 52 serbische Bürger, die verletzt wurden und medizinische Hilfe brauchten.
Etwa 100 Demonstranten machen eine Sitzblockade vor einer Kette von Sicherheitskräften mit Helmen und Schildern. Dieses Mal sind es KFOR-Soldaten, die ein Zusammenstoßen von serbischen Demonstranten und kosovarischer Polizei verhindern sollen. Doch dann geraten sie selbst in Auseinandersetzungen. Der Korrespondent von Euronews Albanien, Kosov Djorci, war direkt vor Ort.
In dem Moment, als sich Menschen bewegen wollten, drückten sich die KFOR-Soldaten ihnen entgegen. Die Serben haben mit Steinen geworfen, mit Schockbomben und Brandsätzen. Da waren Sachen dabei, die gewaltige Flammen freigesetzt haben. Da musste man sich dran verbrennen. Deswegen haben wir auch viele Szenen von verletzten KFOR-Soldaten gesehen.
Die Videoclips der Ausschreitungen sind schockierend. Ein bulliger Typ und ein älterer Rentner schlagen mit Stöcken auf die Schutzschilder der NATO-Soldaten ein. Auch von Schüssen wird berichtet. Insgesamt werden mehr als 30 KFOR-Soldaten verletzt. Sie erleiden Brandwunden und Knochenbrüche. In einem Videoclip sieht man Soldaten, die ihre Kameraden aus der Gefahrenzone ziehen. Einige Soldaten liegen schreiend auf der Straße. Nach den Krawallen sprach der kosovo-albanische Regierungschef Albin Kurti von faschistischer serbischer Gewalt im Nordkosovo und die sei von der Belgrad-treuen Partei Serbische Liste orchestriert worden. Dabei sei es ein völlig normaler Vorgang gewesen, die neuen Bürgermeister in die serbischen Gemeinden zu schicken, so Kurti.
Legality and constitutionality must be in place.
Legalität und Verfassungsmäßigkeit müssen hergestellt sein. Natürlich hatten die neu gewählten albanischen Bürgermeister keine Legitimität unter der Bevölkerung. Aber sie sind nun mal die Bürgermeister. Und ihre Wahl wurde von internationaler Seite als korrekt anerkannt. Und dann sind diese Bürgermeister in Gemeindehäuser eingezogen, die Eigentum unseres Staates Kosovo sind. Diese Gebäude waren leer, weil die serbische Liste dort ausgezogen ist. Die serbische Liste dominiert im Norden alles, weil die Belgrader Regierung keine Opposition in den serbischen Gemeinden im Kosovo zulässt. Diese Partei hat dann gewalttätige Mobs organisiert, die sowohl unsere Polizei als auch die NATO-Soldaten angegriffen hat.
They started to organize violent mobs and attacked both our policemen and NATO soldiers.
Die Retourkutsche des serbischen Präsidenten Alexander Vucic kam prompt.
Wir bedauern es, dass NATO-Soldaten verletzt wurden. Aber der Konflikt wurde allein durch das Regime in Pristina initiiert. Kurti wollte einen Konflikt zwischen den serbischen Bürgern und der NATO. Die Serben im Norden des Kosovo wollen nur, dass sich die Kosovo-Spezialpolizei zurückzieht, denn sie malträtiert die serbischen Bürger. Und auch die illegalen Bürgermeister müssen weg.
EU-Diplomaten wollen mit diesen beiden Rivalen eigentlich bald weiterverhandeln über eine Annäherung. Doch das scheint gerade äußerst schwierig. Und der serbische Präsident hat auch immer wieder deutlich gemacht, dass mit ihm wenig zu machen sei, wenn eine Bedingung nicht erfüllt werde.
Eine große Bedeutung hat für uns das, was wir als Grundvoraussetzung für jede Einigung definiert haben. Und das ist die Einrichtung eines serbischen Gemeindeverbands im Kosovo.
Die Errichtung eines serbischen Gemeindeverbands wurde vor rund 10 Jahren in Brüssel ausgehandelt, aber nie umgesetzt. Kosovos Premier Albin Kurti äußerte zuletzt immer wieder die Angst, die serbischen Gemeinden könnten sich mit so einer starken eigenen Struktur abspalten. Ähnlich wie die Republika Srpska, die serbische Entität in Bosnien-Herzegowina. Miodrag Milicevic von der kosovo-serbischen Menschenrechtsorganisation Aktiv findet, dass da zu Unrecht Ängste geschürt würden.
Es ist ein Fehler, dass immer wieder dieses Mantra wiederholt wird, dass die Serben sich abspalten wollen. Die kosovarische Verfassung würde das doch gar nicht zulassen. Die Serben brauchen den Gemeindeverband, weil sie Probleme haben, ihre Rechte in kosovarischen Institutionen durchzusetzen. In den Behörden wird zum Teil kein Serbisch gesprochen. Wir haben Probleme mit Dokumenten und dem Informationsaustausch. Deshalb braucht es eine kompakte Gemeinschaft für die rund 100.000 Serben im Kosovo.
Auch der Belgrad-kritische serbische Ex-Bürgermeister aus Leposavić, Nenad Radosavljević, ist für einen serbischen Gemeindeverband. Er findet jedoch, dass sowohl der serbische Präsident Vucic als auch der kosovarische Premier Kurti mit diesem Thema politische Spielchen treiben.
Vernünftige Leute könnten sich an einen Tisch setzen und das Problem lösen. Ich habe selbst einen Entwurf für einen serbischen Gemeindeverband geschrieben. Dazu gehören zum Beispiel eine eigene Gerichtsbarkeit, ein eigener Wirtschaftsverband, eigene Kultur- und Sportverbände. Es geht darum, den Gesamtstaat nicht zu gefährden, aber dass die Serben die Möglichkeit haben, selbst mit der internationalen Gemeinschaft zu kommunizieren und EU-Budget in ihren Gemeinden Feinden zu verteilen. Denn wir sehen ja, was aktuell passiert. Der Süden des Kosovo entwickelt sich und der Norden ist abgehängt und auf Gelder aus Belgrad angewiesen. Der kosovarische Premier Kurti hat meinen und andere Vorschläge ignoriert. Er will über das Thema Gemeindeverband nicht verhandeln. Und der serbische Präsident Vucic hat das Thema an sich gerissen. Aber ihm geht es eigentlich um etwas anderes als uns. Er weiß, dass der Gemeindeverband von seiner Schwesterpartei Serbische Liste beherrscht würde. Sie hätten dann die absolute Macht über das Volk.
Solange es keine Einigung gibt bei der Frage, wie viel Selbstverwaltung die Serben im Kosovo haben dürfen, wird es wohl immer wieder zu Spannungen kommen. Zuletzt ging es mal um die Autonummernschilder, immer wieder auch um Einsätze der Kosovo-Polizei in serbischen Gemeinden und um umstrittene Bürgermeister. Was kommt also als nächstes? Die KFOR-Soldaten bemühen sich unterdessen um Entspannung und eine Verbesserung der Stimmung. In der nördlichsten serbischen Gemeinde des Kosovo Leposavić gab es Mitte Juni eine Art Volksfest. 6 KFOR-Soldaten in Uniform treten an gegen 6 serbische Dorfbewohner im Tauziehen, umringt von hunderten begeisterten Leuten. Doch die Skepsis bei den Dorfbewohnern bleibt, wie ein älterer Festbesucher deutlich macht.
Egal, was es für Absprachen gibt, ich werde bei einer neuen Bürgermeisterwahl nicht mitmachen, außer die Serben organisieren die Wahl selbst. Wir brauchen eine echte Autonomie. Als wir geboren wurden, war das hier Serbien. Wir haben jahrelang in Serbien gelebt. Pristina war nie unsere Hauptstadt. Das muss die internationale Gemeinschaft verstehen.
Im Moment ist unklar, wie es weitergeht. Internationale Diplomaten verhandeln über eine weitere Neuwahl der umstrittenen Bürgermeister. Weitere Verhandlungen über die Annäherung zwischen Kosovo und Serbien sind in Vorbereitung. Doch es kann auch jederzeit wieder zu Ausschreitungen kommen. Im Kosovo ist gerade nichts ausgeschlossen.
Und die Eskalation geht weiter. Erst gestern haben serbische Soldaten 3 kosovarische Polizisten festgenommen. Die Angaben darüber, warum das passierte, gehen auseinander. Fest aber steht, die Spannungen zwischen Serben und Kosovo heizt das weiter an. Einer der Punkte, um die man im Nordkosovo kämpft, ist der kosovarisch-serbische Gemeindeverband. Der serbische Präsident Vucic will ihn, der Premier des Kosovo Kurti, nicht. Warum nicht? Warum ist man im Kosovo so sehr dagegen, die Rechte der serbischen Volksgruppe im Land institutionell abzusichern? Das möchte ich wissen von Oliver Jens Schmidt, Osteuropa-Historiker an der Universität Wien, der uns zugeschaltet ist. Hallo nach Wien.
Ja, grüß Gott aus Wien.
Herr Schmidt, warum akzeptiert die kosovarische Regierung nicht, dass ein serbischer Gemeindeverband geschaffen wird? Etwas, was der serbische Präsident Vucic fordert, als Bedingung für eine Annäherung zwischen Serbien und Kosovo. Damit würden doch die zentralen Aufgaben des Staates in Pristina bleiben, wie zum Beispiel die Außenpolitik oder Verteidigungspolitik oder Finanzpolitik.
Das ist auf dem Papier sicher so, aber die kosovarische Regierung fürchtet wohl nicht ganz zu Unrecht, dass hier eine Art serbischer Parallelstaat auf dem kosovarischen Staatsgebiet entstehen würde, der von Belgrad aus gesteuert wird. Und tatsächlich ist es ja so, dass wesentliche Teile der kosovo-serbischen Politik heute direkt von Belgrad aus gelenkt werden.
Es gibt Befürchtungen, dass ein solcher Gemeindeverband im Kosovo eines Tages so sein würde wie der bosnische Landesteil Republika Srpska. Wir haben es im Beitrag gehört. Lassen Sie uns kurz zurückgehen in die Entstehung der Republika Srpska in Bosnien-Herzegowina. Wie war das? Was hat es gebracht und gibt es tatsächlich Parallelen zu der Situation im Norden des Kosovo?
Die Republika Srpska wurde ja eingerichtet im Abkommen von Dayton 1995, das im Wesentlichen die serbische Seite belohnt hat, die ja große Teile dieser Gebiete ethnisch gesäubert hat, wie es euphemistisch heißt. Das heißt, hier wurde die serbische Gewaltpolitik mit Massenmorden und Massenvertreibungen an Bosniaken und Kroaten eigentlich vom Westen noch honoriert. Faktisch ist Bosnien zweigeteilt. Die Republika Srpska ist eine Art serbisch-russischer Satellit mitten im Balkan. Und wenn man sich das betrachtet, versteht man schon die Vorbehalte der Regierung Kurti, dass hier dieses bosnische Modell, das zur völligen Lähmung des Staates geführt hat und zur Fernsteuerung der bosnischen Serben durch Belgrad und auch durch Moskau, dass das also reproduziert wird. Und das ist schon nicht ganz von der Hand zu weisen.
Aber offenbar will der Westen der serbischen Regierung trotzdem entgegenkommen. Der US-Botschafter in Belgrad sagte kürzlich, die Probleme liegen bei Kurti. Wörtlich, ich zitiere, er ist nicht bereit zu Deeskalation und zu Neuwahlen. Warum, Herr Schmidt, dieser massive Angriff auf Kosovo, das man noch 1999 vor den Serben verteidigt hat? Können Sie sich das erklären?
Der Westen, also sowohl die Amerikaner, aber auch sehr stark die frühere Bundesregierung unter Angela Merkel, haben auf das System der sogenannten Stabilokratie gesetzt. Das heißt, man hat insbesondere den serbischen Machthaber Aleksandar Vucic unterstützt, weil man von ihm erwartet hat, dass er ein starker Partner ist. Im Kosovo war es so, dass die frühere Regierung teilweise wegen mutmaßlicher Verbrechen, wegen deren ja auch viele Mitglieder dieser Regierung jetzt am Internationalen Tribunal im Haag sind, unter Druck zu setzen waren. Albin Kurti ist als Oppositionsführer in demokratischen Wahlen an die Macht gekommen und ist nicht so leicht unter Druck zu setzen. Und wahrscheinlich stellt man ihm jetzt die Rute ins Fenster und schwächt damit eigentlich die am besten funktionierende Demokratie in der Region.
Aber warum macht man das, Herr Schmidt?
Also man möchte, das ist sicher das Ziel, einen Deal erreichen. Und man glaubt, dass der Partner, mit dem man das durchsetzen kann, Aleksandar Vucic ist. Kurti sperrt sich da und als schwächerer Partner in diesem Verhältnis wird er unter Druck gesetzt. Und damit kehrt man eigentlich das Täter-Opfer-Verhältnis um. Mhm. Die Kosovaren wurden ja jahrelang von Milosevic unterdrückt. Aleksandar Vucic war Propagandaminister zur Zeit von Milosevic und damit einer der Haupttäter auch bei den ethnischen Säuberungen. Das wird im Westen sehr gerne vergessen. Und es wird auch sehr gerne vergessen, dass im Moment Massenkundgebungen in Serbien gegen Vucic organisiert werden, die eine stärkere Demokratie in Serbien wünschen. Amerika und der Westen schweigt eigentlich zu diesen demokratischen Bewegungen. Das heißt, man stärkt hier einen autokratischen Herrscher, von dem man ein Entgegenkommen, eine Lösung der Kosovo-Frage wünscht, sicher auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs.
Herr Schmidt, lassen Sie uns kurz zurückkommen auf die aktuelle Situation noch in Nordkosovo. Deutschland und Frankreich haben gefordert, Neuwahlen in den betreffenden 4 kosovarischen Gemeinden baldmöglichst und die Serben sollen diesmal auch wählen gehen. Was soll das bringen? Und untergräbt man damit nicht auch die Demokratie im Kosovo, wenn man sowas fordert?
Natürlich untergräbt man die Demokratie im Kosovo und außerdem kommt das ja reichlich spät. Man wusste ja, dass diese Wahlen angesetzt waren, man kannte diese Situation und jetzt wird im Wesentlichen ex post gehandelt. Und noch einmal, es ist nicht nur eine Unterminierung oder Schwächung des relativ am besten funktionierenden demokratischen Systems in der Region, nämlich in Kosovo, sondern auf der anderen Seite eine Stärkung von Aleksandar Vucic. Und das ist eigentlich das Unerklärliche. Vucic als einer der wichtigen Protagonisten einer pro-russischen, pro-chinesischen Politik in der Region wird jetzt durch das Hochschaukeln der Kosovo-Frage vom Westen auch noch gestärkt, anstatt dass man versucht, auch die demokratischen Kräfte in Serbien zu unterstützen. Und das ist schon sehr bedenklich, wenn man sich vor Augen führt, dass der Westen doch jahrelang immer behauptet hat, es gehe um Rechtsstaat und Demokratie. Offensichtlich ist das jetzt nicht mehr die Priorität.
So hat Oliver Jens Schmidt, Osteuropa-Historiker an der Universität Wien, über die hochkomplexe, angespannte Lage im Kosovo und die Beziehungen zwischen den Kosovo-Serben und den Kosovo-Albanern, zwischen Serbien und Kosovo. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Schmidt.
Gerne.
Und das war die Weltzeit für heute. Wenn Sie mehr über den Kosovo hören wollen, dann scrollen Sie in unserem Podcast etwas zurück zu Mitte Februar, wo wir in der Weltzeit anlässlich von 15 Jahren Kosovo die aktuelle Situation im Land facettenreich beleuchtet haben. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.